Hey ho und herzlich willkommen zu einer kleinen Zwischenfolge Schauplatz, weil ich viele Filme gesehen habe, wo Redebedarf besteht und die es nicht in die Monats-Recap-Folge schaffen würden, weil es einfach zu viele sind, die aber erwähnt werden müssen. Zum einen wäre da River. Das ist der neue Film von Junta Yamaguchi. Und den könntet ihr vielleicht kennen von Beyond the Infinite 2 Minutes. Also von vor 2 Jahren ungefähr so ein 2-Minuten-Loop-Zeitschleife-Romantic-Comedy-Film, den er mit seinem Theaterkollektiv zur Corona-Zeit gedreht hat. Und jetzt setzt er wieder auf seine bewährte Formel. Und hier ist auch wieder ein bisschen der Weg das Ziel. Dieses Mal ist die Herangehensweise eine andere und das Endergebnis ist ein bisschen verträumter und mystischer, aber dennoch mindestens mit genau so einem rasanten Pacing versehen wie bei Beyond the Infinite 2 Minutes. Also ein absolut soghafter Film und ja, ein filmisches Geschenk mit Zeitschleife. Gibt's im Stream oder physikalisch zu kaufen. Dann wäre da Yo Capitano. Das ist der neue Film von Matteo Garrone, für einen Auslands-Oscar unter anderem nominiert. Den kennt ihr vielleicht durch Gomorra oder Dogman oder das Märchen der Märchen. Bei Yo Capitano geht es um Flucht. Und ich finde es seltsam, dass es doch so lange gedauert hat, bis es zu einem Film wie diesem kommt, der die Flucht aus Afrika nach Europa authentisch und ohne Ethnopathos schildert. Dabei beschreitet er einen schmalen Grat zwischen Spannung und Betroffenheit. Jedoch hat mich Yo Capitano nie wirklich zu Tränen gerührt. Dafür hat so der ganz große emotionale Moment gefehlt. Dennoch werden hier gefühlt sehr realitätsnah sämtliche Stationen einer Flucht gezeigt. Wenige Aufs und dafür umso niederschmetternde Ups. Leider war ich zwischendurch mal ganz kurz raus aus meinem Suspension of Disbelief. Neben The Zone of Interest kann dieser Film ab jetzt auch getrost in Lehrpläne eingebaut werden und im TV-Wagen in die Unterrichtszimmer europäischer Schulen geschoben werden. Und jedes AfD-Mitglied sollte im Clockwork Orange-Style festgesetzt werden vor einer Leinwand, wo dieser Streifen läuft. Dann habe ich gesehen den neuen Film von Alex Garland, Civil War, heiß erwartet. Nach seinen bisherigen Regiearbeiten war ich total erstaunt, als ich zum ersten Mal den Trailer davon gesehen habe, mit seinem Namen am Ende. Wobei Ex Machina der Kunst- und Unterhaltungsfaktor ausgeglichen war, dreht Annihilation am Ende komplett frei mit seinen ätherischen Tänzen. Man bemüht sich überhaupt nicht mehr, ein großes Publikum anzusprechen und bleibt trotz seiner Holzhammer-Message der eindrücklichste, weil besonders albtraumhafte Film von Alex Garland bis jetzt. Mit Civil War gelingt ihm tatsächlich der Spagat zwischen Arthouse und Mainstream passgenau. Wir bekommen hier seine Version eines krachenden Blockbusters, wobei das übersinnlich Beunruhigende der vorherigen Filme einem dystopischen Hyperrealismus weicht. Was wir hier sehen, nehmen wir so hin, ohne überhaupt noch Gedanken an Pressetext, Phrasen einer nicht allzu fernen Zukunft zu verlieren. Woran auch ein Hauptunterschied zu sonstigen Kriegsfilmen besteht und was für eine besondere Portion Authentizität sorgt. Civil War nimmt seine Farben aus einer riesigen und satten Palette. Das unvermeidliche Grauen des Krieges habe ich noch nie so bunt, aber dadurch irgendwie auch so realistisch auf einer Leinwand gesehen. Natürlich liegt es auch an den Schauplätzen. Dieser Krieg ist keiner mehr, der in Schützengräben im Schlamm ausgefochten wird, sondern mitunter mitten in der Innenstadt. Auch positiv auffallend ist der Einsatz von Musik. Mal komplett gegen den Strich und dadurch im richtigen Moment entlastend, mal voll drauf auf die Emotion. Auf jeden Fall in allen Fällen fein selektiert. Suicide zum Beispiel. Man kann Alex Garland gerne vorwerfen, dass seine letzten Szenen ein bisschen unglaubwürdig erscheinen. Großartig Zeit in diesen Disbelief gezogen zu werden, hatte ich aber keine, denn das letzte Viertel wartet mit einer wirklich explosiven Spannung auf, mit einem großartigen Pacing und ist dermaßen bild- und tongewaltig, dass mir wirklich die Spucke wegblieb. Dann wäre da noch Back to Black. Naja, Back to Black. Der Amy Winehouse Biopic-Film lässt mich ratlos zurück. Zunächst befürchtete ich gerade bei dem Thema Drogenexzesse eine Kittung der Umstände zugunsten einer niedrigeren Altersfreigabe, wie bei der Plant-Granate Bohemian Rhapsody. Das hat uns Sam Taylor Johnson, Regisseurin of 50 Shades of Grey Fame, erspart. Ganz im Gegensatz zu dem anderen großen Manko des Queen-Films, denn auch hier wird die Zeitachse der Geschichte verbogen, verknotet, auseinandergenommen und neu zusammengesetzt. Wichtige, gar essentielle Wegbereiter von Amy wie Mark Ronson werden höchstens in einem Nebensatz erwähnt. Menschen wie Mitch Winehouse jedoch, Amys Vater, der nicht unerheblich mitschuldig ist daran, wie sehr seine Tochter von den Medien und der Industrie verheizt wurde, wird zur großen Moralinstanz hochstilisiert. Kein Wunder, dass die Amy Winehouse Foundation bei der Produktion beteiligt war, gegründet von Mitch Winehouse. Ganz zu schweigen von Blake Fielder Civil, der fast schon zu spitzbübisch und schelmisch verkörpert wird und der am Anfang einfach eine Spur zu cool und am Ende eine Spur zu rational wirkt, wenn er aus dem Knast sinniert über die Toxizität der Beziehung mit der Künstlerin. Was auch sehr befremdlich ist, die Amplitude zwischen Nahaufnahmen mit seltsamen Bildausschnitten und den dann doch sehr fetten Shots von Amys Konzerten und Festivalauftritten. Eine Szene der Aufnahme des Songs Valerie, ursprünglich eine Coverversion der Pop-Rock-Band The Zootens, suggeriert, dass es sich hier um eine Eigenkomposition der Künstlerin handelt. Ärgerlich. Der geneigte Fan wird also öfter herausgerissen und der Ultra sollte mindestens verärgert sein bei all den falschen Fakten. Sieht man den Film aber als jemand, der vielleicht nichts oder nur ein paar Songs von Amy Winehouse kennt, könnte man durchaus unterhalten sein. Was ich nämlich bis jetzt nicht erwähnt habe und was die besondere Stärke von Back to Black ist, Hauptdarstellerin Marisa Abela. Die braucht keine künstlichen Zähne wie einst Rami Malek oder ausuferndes Overacting. Ihr Spiel ist frei von solchen Gimmicks und obwohl sich ihr Phänotyp durchaus unterscheidet vom Vorbild Amy Winehouse, reißt die Frau diese Rolle mit Bravour an sich und nähert sich ihrer Figur auf eine Weise an, dass die fiktionalisierte Amy wie eine echte wirkt. Bei der Live-Performance von der Grammy-Schalte könnte man ernsthaft kurz glauben, dass die leibhaftige Winehouse performt. Ein Biopic, das für echte Fans ein Ärgernis darstellt, Laien aber zu echten Fans werden lassen könnte, die sich dann später aber auch ärgern dürften. Man sollte dann doch lieber die Doku Amy schauen, wenn man sich der Künstlerin annähern möchte. Natürlich wird's im Monatsrecap April auch nochmal meinen weirdesten, meinen liebsten und meinen verhasstesten Film des Monats geben und Maria und Finn werden auch wieder dabei sein. Was noch bleibt, mein Hinweis, am 27. Mai ist es endlich wieder soweit, The Room kommt zurück nach Berlin mit Greg Sestero, diesmal im Kolosseum, moderiert von Finn und mir. Greg wird euch zur Verfügung stehen für Autogramme, für Fotos und ihr werdet ein fulminantes, phänomenales Screening des Kultfilms The Room miterleben können, wenn ihr euch jetzt Tickets sichert. Packt schon mal die Löffel ein, What a Story, cheap, cheap, cheap. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen gute Nacht. Gute Reise, gute Fahrt und lasst uns überall 5 Sterne da und abonniert und folgt. Und ja, danke. Ciao, ciao.